willkommen zu unserem Sprachsalzgespräch und Lesung mit Rolf Lissi. Herzlich willkommen hier in Hall in Tirol, Rolf Lissi. Wir hatten es gerade im Vorgespräch, dass ja der Film, der Schweizermacher, den kennen Sie ja wahrscheinlich alle, nicht? Nehme ich mal an. Ja. Mit dem Emil damals, ich habe da auch ein Programmheft geschrieben, dass der Schweizermacher eigentlich den Schweizer Charme trifft, der nicht vorhanden ist. Und ja, das ist jetzt nächstes Jahr vor 40 Jahren.
78, ja. Also 79 lief, also 78 kam ins Kino in der Schweiz im Herbst. Und 79, dann wurde er synchronisiert und lief dann in der Bundesrepublik, in der DDR und in Österreich. Ja.
Lief er damals gut?
Ja, ja, sehr gut sogar. Sehr, ja. Ja. Waren alle erstaunt. Sehr erstaunt waren die Engländer, weil er lief auch gut in England, dass die Schweizer über sich selber lachen können. Das haben sie nicht erwartet.
Können die Schweizer über sich lachen? Bist du?
Das war ja der Beweis.
Das war der Beweis, dass
es funktioniert. Ist heute der erfolgreichste Film geblieben. Und er hat ja nur gezeigt, dass also auch wir Schweizer haben Humor. Das darf man nicht vergessen. Er kommt nur manchmal nicht so zum Zug. Aber nein, war ja über 1 Million Zuschauer in der Schweiz gehabt. Also das war schon ein Phänomen.
Was hast du das Gefühl, wir kommen dann bald, also demnächst ist zum Buch auch und das Leben danach. Was hast du das Gefühl, so ein Schweizermacher, diese Ironie über diese Einbürgerungsgeschichte? In Österreich wäre das ähnlich? Hast du dich da mal schlau gemacht? Wie die Österreicher ticken beim Einbürgern?
Nein, also Entschuldigung, aber ich mag die Österreicher, aber die haben mich damals nicht interessiert für den Film. Nein, das ist natürlich der Film, ich wurde ja immer wieder gefragt, auch heute noch, wie war dieser Erfolg möglich? Und vordergründig war es eine Geschichte um Einbürgerung. Nicht? Und die ist ja, das gibt es ja in jedem Land. Wenn man einen Pass will, dann muss man was tun. Und dieser Prozess, der läuft bei uns eben so ab, wie er abläuft, und das kann man dann im Film sehen, oder konnte man im Film sehen, und der eigentliche Kern, warum der Film an Wirkung nicht nachgelassen hat bis heute, ist, es geht eigentlich um Identität. Die Einbürgerung ist nur der Aufhänger, um die Geschichte zu erzählen. Eigentlich geht es um Identität. Und die ist grenzenlos. Wer sind wir? Oder wer sagt, wie ein Schweizer zu sein hat? Also das ist das Thema, das übergeordnete Thema ist eigentlich die Identität.
Jetzt die Identität ist ja auch immer ein Thema, das auch dein weites Wirken mit beeinflusst hat. Also du hast dann auch weitere Filmprojekte lanciert und realisiert. Wir haben dich ja auch eingeladen als Autor. Du hast ja das Buch geschrieben, Swiss Paradise, ein autobiografischer Bericht. Ich habe auch geschrieben, Programmheft, dass es ja eigentlich ein schonungsloser, offener Bericht ist über einen Lebensabschnitt von dir, der dich geprägt hat. Ja. Vielleicht, bevor wir zum Thema kommen, was hat das jetzt das Schreiben bewirkt? Also du hast jetzt, dich entschieden, das nicht zu verfilmen, sondern zu schreiben. Welche Bedeutung hat für dich denn das Niederschreiben, diese Erlebnisse?
Das heißt ein autobiografischer Bericht, ja. Und auch da gibt es einen Aufhänger. Aha. Und der Aufhänger war eine schwere Depression, die ich erlitten habe 1998. Und diese Depression ist ausgebrochen, weil ich ein Filmprojekt, das den Titel gehabt hätte, Swiss Paradise, dass ich dieses Projekt, diesen Film nicht realisieren konnte, nachdem ich mehrere Jahre, 4 Jahre daran gearbeitet hatte.
Vielleicht noch Klammer auf, um zu sagen, was es im Film mit dem Film zu tun hat. Also das wäre eigentlich eine Art Fortsetzung gewesen von Schweizer Mafia.
Ja, also der Plot war... Ja.
Die Auswanderung des Polizisten, oder?
Ja, also nicht Auswanderung, nein. Der Polizist als Schweizermacher, der Ältere, der Max Bobmer, der Ugly Swiss, er ist schon 20 Jahre pensioniert und erbt ein Hotel in Madison. Das ist im Staat Wisconsin, beziehungsweise nicht in Madison, das ist die Hauptstadt von Wisconsin, sondern in New Glarus. Also ihr wisst alle, Glarus ist ein Kanton in der Innerschweiz. Und 1850 sind sehr viele Schweizer emigriert nach Amerika, aus Wirtschaft, also Wirtschaftsflüchtlinge im wahrsten Sinne des Wortes, und haben in einer Gegend, die sie ein bisschen an Glarus erinnerte, wobei einfach die Berge weg waren, aber es war ein hügeliges, schönes Land, und da haben sie den Ort New Glarus gegründet. Und dort gibt es ein Hotel, und zwar ein riesiges, zwei riesige Chalets, die gibt es wirklich.
Das sind auch Chalets, oder?
Sind Chalets, Schweizer Chalets, sind Schweizer Chalets, ein Schweizer, der das Hotel führt, und das heißt
das Hotel, meinst du?
Ja, das heißt eben nicht Hotel, jetzt habe ich es vergessen.
Ja, okay.
Ist zu lange. Gut. Also auf jeden Fall, der Plot ist das Motel Landhouse, heißt es original. Und in der Geschichte erbt der Max Bockmann das Hotel, weil seine Tante mit 95 gestorben ist. Aber er erbt es nicht allein, sondern der Manager des Hotels ist auch ein Schweizer, einfach viel jünger als er. Der lebt in Amerika und der führt das Hotel. Und die Tante hat den beiden 50-50 dieses Hotel vermacht. Und jetzt geht der Bockmann rüber, zum ersten Mal nach Amerika, inkognito, als Tourist, mit einer Touristengruppe, um sich mal umzusehen, was ihm da zugefallen ist. Und entdeckt dann, dass dieser Hagmann, junger Typ, der Manager, der ist mit einer Indianerin zusammen, und das Hotel, in diesem Schweizer Hotel hat es dann viele indianische Gegenstände und so, also das fängt ihm, da stinkt ihm schon.
Das war nicht mehr lustig, oder?
Ja, also das war, wenn man den Plot so erzählt, dann könnte man sich ja was vorstellen.
Also ich könnte mir das sehr gut als Film vorstellen.
Ja, ja, man kann sich was vorstellen, aber leider es hat das nicht geklappt, so weit, ja? Weil das Drehbuch, das ich notabene selber geschrieben hatte, ich habe es zwei Monate nicht mehr in die Hand genommen, weil es war eine Knorzerei, diese Produktion auf die Beine zu stellen. Das Geld hatten wir noch nicht beieinander. Also es war mühsam, und dann gab es plötzlich eine Möglichkeit, dass wir Geld noch bekamen. Und die Absicht war, den Film im Sommer 98 zu drehen. Also natürlich eben in New Glarus. Und dann habe ich im Februar, habe ich dann das Buch, dachte, jetzt muss ich das Buch wieder mal lesen, oder? Und dann lese ich das Buch und realisiere, dass das nicht funktioniert. Das heißt, das ist nicht drehreif. Und dieser Moment, der ist unvergesslich, dieser Moment, das war wie ein, ich schreibe im Buch, ein Kugelblitz, der mir in den Kopf geschossen ist. Und ich habe gesehen, den Film kann man so nicht machen.
Das war ein das Schock. Das war ein Schock.
Und zwar ein nachhaltiger. Als ob die ganze Hirnchemie sich umgedreht hätte, von Wechselstrom zu Gleichstrom. Also nein, es war wirklich eine Katastrophe, weil ich realisierte, jetzt ist fertig. Und ich hatte mein ganzes Geld investiert, also in diese ganze Drehbucharbeit. 4 Jahre lang.
Also da gab es keine Vorfinanzierung damals?
Nein, das gab es damals noch nicht. Also ich war eigentlich, ja, ich musste mir sagen, ja okay, und ich war überzeugt, so geht der Film nicht. Und hatte ein Problem, das heißt, ich wusste, ja, man muss halt nochmal an das Drehbuch, oder? Das wäre auch nichts Weltbewegendes gewesen. Aber ich konnte nicht mehr klar denken. Und zwar wirklich von einer Minute, sage ich jetzt mal, auf die andere. Und dann hat sich dramatisch entwickelt, weil ich konnte ja nicht mehr schlafen. Und so hat mir dann ein enger Freund er hat mir einen Notfallpsychiater organisiert. Zu dem bin ich dann, der hat dann gesagt, ich habe gesagt, ich habe ein Problem, ich habe da ein Buch und das kann ich nicht umsetzen. Und dann sagt er, vergessen Sie das Buch, Sie sind krank.
Also so deutlich gesagt?
Ja, und zwar, Sie haben eine schwere Depression, vergessen Sie den Film, Sie müssen zuerst wieder gesund werden. Ja, okay, das war dann keine lustige Diagnose. Ich wusste auch nicht, was eine schwere Depression ist, abgesehen davon. Stimmungsschwankungen haben wir sicher alle mal im Leben, hatte ich auch immer wieder, auch im Zusammenhang mit meiner Arbeit, meinen Filmen, nicht nur, manchmal auch mit Beziehungen.
Wie das Leben halt so ist.
Wie das Leben halt so ist, aber eine schwere Depression, ich meine, es gibt eine leichte Depression, man redet von mittlerer Depression, und der sagt, ich hätte eine schwere Depression, also dann habe ich realisiert, aha, wenn man also nicht mehr im Kopf klar ist, dann ist das eben eine schwere Depression. Ja, und dann habe ich 3 Monate, wurde ich ambulant behandelt, und nach 3 Monaten hat mir der Psychiater gesagt, schauen Sie, ich bin nicht Ihr Sterbehelfer, ich würde Ihnen empfehlen, in die Klinik zu gehen oder in eine Klinik. Und dann war das Thema ja, in welche Klinik? Und also das heißt dann in die psychiatrische Klinik oder auf Hochdeutsch übersetzen die Irrenanstalt. Und das, was heißt das? Dann ist man stigmatisiert. Oder?
Aber war das für dich klar sofort, hast du das akzeptiert? Oder hast du dich auch geschämt? So, du kannst jetzt nicht als der erfolgreichste Filmemacher mit dem Schweizermacher damals jetzt einfach in die Klinik und das den Leuten auch noch sagen.
Ja, das ist schon richtig. Du sagst das. Geschämt, das war die Peinlichkeit hoch 100. Also jetzt bin ich verrückt. Nicht? Später dann, viel später, nämlich vor circa 6, 7, ja, vielleicht 10 Jahre, wurde ja dann ein neues Wort erfunden, das Modewort Burnout. Oder? Also ein Burnout, das ist eine Depression, aber...
Eine Erschöpfungsdepression.
Ich war auch erschöpft. Nein, es ist, und da habe ich mit zu vielen Ärzten gesprochen, die hinter vorgehaltener Hand sagen, nein, es ist natürlich eine Depression, nur eine Depression, da bist du sozusagen selber schuld. Es ist ja eine Aggression gegen dich, heißt es Depression. Also die Kräfte, die negativen Energien richten sich nach innen, und das ist der ja Depression, ein Kunststück hat eine Depression. Mhm. Beim Burnout bist du ausgebrannt, oder? Weil du zu viel gearbeitet hast. Das ist wie ein Herzinfarkt. Mhm. Wenn man einen Herzinfarkt hat, muss man sich nicht schämen, sondern man hat eben was gegeben und jetzt hat man einen Herzinfarkt.
Also ist man fast stolz drauf, oder?
Ja, nicht unbedingt. Ja, aber stolz. Ist,
also ich meine, was ironisch gemeint natürlich, oder?
Oder? Jetzt habe ich ein Burnout, und das wurde ja dann auch, das hat mich, weil wird in Österreich auch so sein, aber es gibt eine ganze Reihe von prominenten Politikern zum Beispiel, die, ja, jetzt haben sie ein Burnout, nehmen sie eine Auszeit, oder? Dann ist das wieder gut. Und das war damals gar kein Thema. Ich hatte eine schwere Depression, fertig.
Aber rückblickend ist gesagt, das war ja durch diesen Schock ausgelöste Depression. Du hast plötzlich gemerkt, es geht nicht so weiter. Ich kann mir auch vorstellen, es sind Existenzängste dann da. Komm noch dazu.
An erster Stelle, total. Weil ich dachte, jetzt falle ich der Sozialhilfe anheim. Mhm. Jetzt ist fertig. Und also wenn ich spreche jeweils von Höllenfahrt, diese ganze Höllenfahrt dauerte 9 Monate. Ich bin dann nach 3 Monaten, wie gesagt, in die Klinik, und dann bin ich nach 3 Monaten in der Klinik gewesen, bis ich dann Wunder einfach wieder gesund geworden bin.
Wir hören dann einen Ausschnitt noch aus dem Buch natürlich. Jetzt, du hast dich dann nach dieser Depression, kam ja das Leben wieder, das blühende langsam, das sich erblühende Leben wieder zurück. Dann kamen auch wieder die Ideen für neues Schreiben, neue Projekte. Kam das einfach automatisch wieder hoch? Oder musst du dich wieder so ein bisschen antrainieren wieder?
Also du sprichst jetzt darauf an, worum es dieses Buch gibt. Ich bin, als ich dann wieder denken konnte, die Grübeleien aufhörten, also ich Herr meiner eigenen Gedanken wieder war, was ich vorher nicht war, da habe ich das erzählt. Ich war ja nicht bewusstlos in diesen 9 Monaten, in diesen 6 Monaten, sondern hat sich ja in mein Hirn eingebrannt, was ich erlebt habe, vor der Klinik, in der Klinik. Und das habe ich meinen Freunden natürlich erzählen müssen, weil während der Depression, ich konnte kaum reden, ich hatte kaum eine Stimme. Und dann habe ich realisiert, jetzt kann ich nicht für den Rest meines Lebens das immer wieder erzählen, oder? Weil es mich so geprägt und so beeindruckt hat. Und dann habe ich mich hingesetzt, also ich bin Anfang September 1998 aus der Klinik entlassen worden, war dann unmittelbar eingeladen nach Venedig ans Festival, das jetzt zu Ende geht dieses Wochenende, und habe dort realisiert, dass mein ganzes Erinnerungsvermögen wieder okay ist und ich einfach wirklich wieder denken kann. Weil ich ein längeres Interview hatte, ein längeres Gespräch für die Sendung DCPD, wie heißt der, von Alexander Kluge. Und der hat mit mir geredet und da konnte ich alles wieder abrufen. Also ich war wirklich wieder, das war für mich die Lackmusprobe, dass ich wieder gesund
war. Und da kam auch die Lust wieder.
Ja, natürlich.
Zu arbeiten. Zu
ja, ich war schon dran an einem Film und vielleicht war das dann wirklich der definitive, wie soll ich sagen, das der definitive Faktor, wo mir den Boden wieder unter den Füßen gegeben hat, denn ich hatte dann schon also ein Freund von mir, der hatte das Filmprojekt, ein Dokumentarfilm über Leo Sternbach und Ironie der Geschichte, das war der Erfinder von Valium, Librium und Rohypnol und Vitamin A. Also ein ganz wahnsinniger Typ. Der war damals schon 90 Jahre alt und der hat für Roche diese Medikamente, Benzodiazepine erfunden. und da haben wir dann im Februar haben wir gedreht, einen in Nutley und in Montclair, also Nutley ist die Filiale Roche in Amerika. Und da haben wir dieses Porträt über Leo Sternbach gedreht, eine Liebe zur Chemie, und das war dann der erste Film, ein Auftragsfilm von Roche, sehr gut bezahlt. Und das war ja ganz entscheidend. Jetzt komme ich zurück, warum das Buch. Ich realisierte, damit das aufhört, damit ich meinen Kopf leeren kann und frei bin für neues Zeug, muss ich das aufschreiben. Und dann habe ich schon im Dezember habe ich mich hingesetzt und habe einfach angefangen zu schreiben.
Aber hätte die Angst nicht da sein können, dass durch das Niederschreiben der Erlebnisse diese Krankheit zurückholt?
Überhaupt nicht. Nein, null. Ich war derart glücklich und dankbar dem Schicksal, sage ich es jetzt mal so, das bin ich eigentlich bis heute, dass ich das überlebt habe. Weil ich habe einige Freunde aus meiner Berufszunft, Filmer, die sich in der Depression umgebracht haben. Also ich wusste, ein enger Freund, der war ein knappes Jahr bevor ich in die Klinik ging, also im September 1997 hat er sich unter den Zug geworfen. Und er war in der gleichen Abteilung, beim gleichen Oberarzt in der Psychiatrie, wo ich dann im Mai, also dreiviertel Jahr später, am Pfingsten 98 dann mich selber eingeliefert habe. Also das war alles auch der Hintergrund, nicht? Und dass ich das überlebte, das hat ein Gefühl der Dankbarkeit ausgelöst, darf ich sagen, das bis heute anhält und eigentlich mir eine innere Energie gegeben hat, im Sinn von, eigentlich kann mir gar nichts mehr passieren. Ich will nicht arrogant sein, es kann immer was passieren.
Aber wenn du sowas hinter dir hast, dann denkst dann kann einiges noch kommen.
Ja, das ist ein Absinken in eine Tiefe, die nicht zu beschreiben ist, weil es geht immer weiter und du weißt nicht, wann es aufhört, aber es hört dann schon mal auf. Entweder indem du dich umbringst oder indem du dann eben weiterleben kannst. Und dieses Moment, das hat mir ja einfach das Leben wieder zurückgegeben und aus dem sind dann wieder Filme entstanden und eben dieses Buch, das dann 2001 im Februar im Sachbuchverlag Rüff und Rupp in Zürich herausgekommen ist. Und ich habe bis heute, also jetzt vielleicht schon längere Zeit nicht mehr, ist jetzt eine Lesung wieder seit längerem, aber ich habe unzählige Lesungen gehabt, und zwar nicht nur, also eigentlich in der ganzen Schweiz. Ich war fünfmal in Berlin, in der Schlossparkklinik habe ich fünfmal gelesen, also immer im Abstand von 2 Jahren haben sie mich wieder gerufen. Und das waren immer ganz tolle Erlebnisse. Also ich habe auch dann Vorträge gehabt, Referate über, einer war Suizidfantasien in der Depression. Also ich habe als Betroffener, habe ich eigentlich über diese wirklich schreckliche, man muss heute ja schon fast sagen, Seuche gesprochen.
Ist eben, wir erfahren ja sehr viel, nicht nur über die Krankheit oder über die Zeit der Krankheit, sondern auch über dein Leben, danach dein Verhältnis zu deinen Herkünften, zu deiner Mutter, Familie. Das hat sich ja auch ausgelöst. Also hat diese Krankheit auch ein bisschen dich motiviert, mal Remi-Demi zu machen mit dem Leben?
Das ist so. Ja, ich wollte einfach wissen, wieso hat mich das so, also wieso habe ich eine derartige Krise überfallen? Und dann habe ich natürlich mein Leben, sag's mal so, aufgeschlüsselt. Das hatte ich schon 15 Jahre zuvor mal bei anderer Gelegenheit gemacht, aber jetzt war es wirklich ernst, todernst, kann man sagen. Und ich habe mir einfach mein Leben, meine Herkunft nochmals Revue passieren lassen. Und das galt nicht nur für die Familie, das galt auch für meine Beziehungen, für meinen Beruf, für meine Arbeit, also die Situation eines Filmers in der Schweiz und dann noch eines erfolgreichen, darf ich sagen. Und meine Mutter hat einen Text hinterlassen, ein Manuskript, das war in ihrem Nachlass, und dann wusste ich, das gehört eigentlich auch in dieses Buch. Das ist so fast wie ein Buch im Buch, nicht so umfangreich, aber doch sehr eindrücklich, weil ihre Eltern im Holocaust umgebracht wurden. Und ich habe das am Rande natürlich mitrealisiert, weil ich ist wie eine Fotografie eingebrannt. Ich war 5 Jahre alt, als sie 1941 eine Postkarte bekam. Sie kam aus Frankfurt. Ihre Eltern waren russische Juden, die 1905 nach Frankfurt emigrierten, und dort ist sie auf die Welt gekommen. Und da bekam sie eine Postkarte vom Roten Kreuz, von ihrem Vater geschrieben: Liebe Mary, wir werden jetzt abgeholt, wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Und sie wurden tatsächlich, es war der letzte Judentransport von Frankfurt nach Minsk und nach Weißrussland. Und natürlich nicht im schönen, gemütlichen Personenwagen, sondern im Viehwagen.
Die bekannten Bilder.
So ist es. Vielleicht sind sie schon auf der Reise umgekommen, das weiß man nicht. Aber man weiß, das hat Eichmann bestätigt, gibt einen Dokumentarfilm über den Eichmann-Prozess, wo er sagt, die Juden, die in Minsk, man sprach ja auch vom Todeslager, die dort eingeliefert wurden, die wurden umgehend erschossen. Aber das wussten wir damals, das weiß ich jetzt. Und meine Mutter hat einfach ein Leben lang nicht gewusst, was mit ihren Eltern passiert ist. Sie konnte sich das nur erahnen, und sie hat in ihren späteren Jahren dann immer von, sie hat immer gesagt, ich habe Seelenkrebs.
Oder? Hat sie gesagt?
Ja, es hat sie, dass sie, es in ihr nicht gelungen ist, sie hat einen Schweizer Pass, weil sie mein Vater, der in der Schweiz lebte, auch jüdischer Herkunft, aber seine Eltern waren eben in der Schweiz, und er ist in Zürich geboren, wurde in Zürich geboren, und da hatte sie den Schweizer Pass, den bekam man damals noch viel schneller als heute, und konnte also auch nach Frankfurt fahren, hin und her, und es ist ihr nicht gelungen, ihre Eltern, weil sie war dann auf dem Konsulat, Schweizer Konsulat, hat sogar Geld offeriert, und dann hieß es ja, es gibt Direktive aus der Schweiz, wir dürfen keine, also Juden bekommen kein Visa mehr. Und ja, das hat sie jetzt eine Art wie Schuld auf sich genommen.
Es wird eine verrückte Geschichte, aber ich schlage gerade mal vor, dass du vielleicht unsere Passage vorlesen möchtest. Eben, es ist eine größere Geschichte, es ist eine Familiengeschichte, es ist ja auch ein Teil der Schweizer Geschichte, Teil des Schweizer Gefühls. Ich du hast ja auch ein sehr interessantes Verhältnis auch zur Schweiz. Also wie siehst du dein Verhältnis zur Schweiz? Ist es doch irgendwo wie auch doch Heimat oder dein Ort, wo du dich wohlsten fühlst? Oder wie gehst du um mit diesen Altlasten, also jetzt in der Schweiz, auch jetzt gegenüber das Deutschland?
Für mich sind das keine Altlasten. Ich fühle mich als Schweizer. Ich bin ein Schweizer.
Ja.
Wie du?
Ja.
Aber wir haben nicht die gleiche Herkunft.
Ja, das ist richtig.
Nein, ich bin natürlich schon geprägt. Ich habe auch kein Problem zu sagen, dass ich ein Schweizer bin, obwohl ich mich sehr kritisch zur Schweiz verhalten kann, aber nicht nur. Ich erkenne und anerkenne auch die Vorteile, die es hat, in diesem Land geboren und aufgewachsen zu sein. Aber ich bin auch einer, der, ich habe von frühester Kindheit an natürlich erlebt, wenn man ausgegrenzt wird. Nicht im, ich sage jetzt mal, nicht mal im bösen Sinn, sondern ich bin mit 8 Jahren von Zürich, sind wir aufs Land gezogen, nämlich an eine Seegemeinde in Herliberg. Das war damals ein verschlafenes Bauerndorf. Und da sind, also, was war ich in der 2. Klasse, komme in den Sommer 1944, ziehen wir nach Herliberg und jetzt bin ich, ich war der einzige Judenbub, kann man sagen.
Dann noch aus der Stadt
zugezogen. Und dann aus der Stadt zugezogen. Ich war anders gekleidet als die Bauernkinder, Arbeiterkinder. Es war in Feldmeining, das ist die Nachbargemeinde, war die bekannte, berühmte Fabrik, Kaffee-Haag-Fabrik, die koffeinfreien Kaffee herstellt. Kaffee-Haag. Und ich war anders. Und dann kam noch dazu, dass ich ging dann zwar in den Religionsunterricht, aber irgendwann ging ich dann nicht mehr.
Weil also in katholische Religionsunterricht?
Nicht katholisch, protestantisch, reformiert. Ja, reformiert. Und dann gab es mal, also ich kann nur sagen, zum Glück waren meine Eltern sehr liberal, die kamen zwar beide aus relativ frommen Häusern, aber die wollten von denen nichts mehr wissen. Und ich bin eigentlich frei erzogen, aber trotzdem in einem jüdischen kulturellen Milieu. Trotzdem, das ist eben dann, das hat man dann in den Knochen. Tendenz, das will ich noch ergänzen. Ja. Natürlich, als Kind willst du sein wie die anderen, mit den anderen. Also der Anpassungsprozess, der hat dann schon stattgefunden.
Hat das aber dann auch Auswirkungen aufs Berufsleben? Der Erfolgsdruck zum Beispiel?
Ich wollte Filme machen, ganz normal, wie andere auch. Nur das Dumme war, dass ich dann so Erfolg gehabt habe, oder? Weil dann bist du erfolgreich und dann, ja, ist nicht einer von uns und doch einer von uns. Also das ist, in einem kleinen Land ist man dem Neid und der Missgunst in höchstem Maße, ich sage das, in höchstem Maße ausgesetzt. Das werden andere kreative, erfolgreiche Menschen in der Schweiz bestätigen. Die Demokratie hat eine fatale Konsequenz, nämlich alles ausgeglichen, nivelliert, ausnivelliert, Konsens, oder? Und wenn man da rausschießt mit irgendwas, dann ist man suspekt. Erfolg macht suspekt. Mit dem muss man lernen, umzugehen. Es ist nicht einfach. Also ich habe eigentlich den Erfolg auf beiden Seiten kennengelernt.
Also eben die Tiefen, ne? Die Tiefen und die Höhen des Lebens. Hören wir ganz kurz rein.
Ja, ich gebe ein, es wird nicht allzu lang sein.
Aber wir könnten, wie Sie stellen fest, wir könnten ziemlich lange über sein Leben und das Schaffen drumherum reden. Aber man kann es dann auch lesen.
Ich lese nicht das ganze Kapitel, ich lese einfach bis dorthin, wo ich dann finde, es reicht. Ja, kurz, das ist das 9. Kapitel. Und das hat den Fachleuten, den Medizinern, den Psychiatern unglaublichen Eindruck, also das Buch hat den Fachleuten Eindruck gemacht, weil sie das so formulierten zum ersten Mal, erleben Sie einen Bericht aus dem Auge des Taifuns. Oder? Da berichtet einer so, dass man da versteht und nachvollziehen kann, was da abgeht in einer Depression. Den auch der Psychiater, der schaut, der versucht zwar in dich reinzuschauen, aber er weiß nicht, was in dir vorgeht. Und das hat den Therapeuten. Ich habe zwei dicke Aktenordner zu Hause mit Leserbriefen von Menschen, die mir geschrieben haben nach der Lektüre des Buches. Und das ist sehr eindrücklich, oder? Weil da kam ich mir manchmal sogar fast vor wie ein Sonntagsschüler mit meinen 6 Monaten Depression gegen die Menschen, die ein Leben lang immer wieder in die Depression fallen. Also Menschen mit einer bipolaren Störung, manisch-depressiv, das ist ein Leidensweg, der unbeschreiblich ist. Und jetzt war da ein Buch, das da ein bisschen Auskunft gab. Ich muss gar nicht viel dazu erklären, sondern es zeigt, was in meinem Kopf sich abspielte. Über 7 Wochen befand ich mich schon in der Klinik und ein Ende war immer noch nicht abzusehen. Jedes Mal, wenn die Physiotherapeuten für die kommende Woche neue Termine festlegte, hoffte ich insgeheim, dass ich bis dann entlassen sein würde. Absurde Hoffnung, denn mein Zustand war unverändert. Die Tage waren nach wie vor von Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit und Entscheidungsunfähigkeit geprägt. Immer wieder überfielen mich Verzweiflung und Suizidfantasien. Die einzigen erträglichen Augenblicke erlebte ich jeweils kurz vor dem Einschlafen, wenn die Medikamente zu wirken begannen. In den letzten wachen Minuten zu wissen, dass die ewig kreisenden, quälenden, zermürbenden Grübeleien für die nächsten Stunden aufhören würden, tat gut. Da kam so etwas wie Wohlbefinden auf, Segen des Schlafes, Segen der Bewusstlosigkeit. Aber dann kam der Morgen und mit ihm ein neuer Tag. In den ersten Momenten des Aufwachens spürte ich Lebenslust und dachte kurz, ich kann es nicht glauben, es ist überstanden. Doch das dauerte nur einige wenige Sekunden, dann stellten sich sämtliche Synapsen und Neurotransmitter in meinem Hirn wieder quer und die gewohnte, kaum mehr zu ertragende Verzweiflung legte sich erneut wie ein enges Drahtgitter über meinen Geist und meine Seele. Ich kämpfte gleichzeitig gegen das Nicht-Aufstehen-Wollen wie gegen das Nicht-Aufstehen-Können an. Ich lag da wie ein dahin vegetierendes Stück Mensch ohne jegliche Willenskraft. Mein Blick schweifte jeweils von den halb geöffneten Vorhängen über die beiden kleinen Tische und den 3 hässlichen Kunstlederstühlen zum Nachttisch, auf dem meine Armbanduhr lag. Aufstehen bedeutete nichts anderes, als sich erneut einen völlig sinnlosen Tag auszuliefern. Diese Folter endete erst, wenn der Körper bzw. die volle Blase rebellierte und der Gang zur Toilette der Quälerei im Bett ein Ende setzte. Nach der Dusche folgte die nächste Tortur. Was anziehen? Ich war absolut nicht in der Lage, mich zu entscheiden, welche Hose und welches Hemd ich anziehen wollte. Wie ein Vollidiot stand ich vor dem schmalen Kleiderschrank, in dem 3 Hosen und einige Hemden hingen, und schrie lautlos innerlich um Hilfe. Mein Hirn produzierte ein unaufhörliches Gedankenkarussell. Soll ich die grüne Hose anziehen, aber da passt das Hemd nicht dazu, dann könnte ich doch die blaue Hose anziehen, aber die ist nicht mehr so sauber, die graue ist zu warm, aber vielleicht wäre sie doch richtig, es soll ja am Nachmittag kühler werden. Aber ich werde nicht draußen sein, und welches Hemd zur grauen Hose? Ich könnte auch ein T-Shirt anziehen, aber das ist mir zu warm, ein Hemd wäre besser, da hat es Luft zwischen Stoff und Körper, aber ich habe dieses Hemd mit den Streifen nicht so gern und es fehlt an einem Knopf, aber das sieht man nicht, es ist der unterste. Es würde am besten zur grünen Hose passen, aber das andere Hemd hätte einen besseren Kragen. Aber die Ärmel sind dafür enger geschnitten, das habe ich eigentlich nicht so gern. Dafür sind sie kürzer als beim anderen Hemd, das finde ich besser. Vielleicht sollte ich jemanden rufen, der mir hilft. Nein, das mache ich nicht. Die meinen sonst, ich sei verrückt, aber das meinen sie vermutlich sowieso. Ich muss es einfach durchstehen. Vielleicht bin ich tatsächlich verrückt. Die Zeit läuft, ich möchte sie anhalten. Nur so lange, bis ich mich entschieden habe. Aber ich kann mich ja nicht entscheiden, es geht einfach nicht. Ich könnte ja einfach mal eine Hose anziehen und das Hemd würde sich von selbst ergeben. Oder zuerst das Hemd und dann die Hose. Aber welche? Bei der einen wäre der Gürtel schon dran, aber das muss ja nicht unbedingt der Grund sein, warum ich sie anziehen soll. Warum kann ich mich nicht entscheiden? Warum? Ich mache die Augen zu und nehme die Erstbeste. Dann wird es die sein, die ich eigentlich nicht anziehen möchte. Aber was mache ich dann? Bleibe ich dabei oder nehme ich dann doch die andere? Ich glaube, das T-Shirt wäre doch besser als ein Hemd. Aber da habe ich keine Brusttasche. Nein, das ist nicht gut. Ich muss doch das Notengeld und den Führerschein bei mir haben. Und das habe ich am liebsten in einer Hemdtasche. Ich muss mich wohlfühlen in den Kleidern, wenn ich mich sonst schon so beschissen fühle. Ich gebe ihn ins Bett. Das ist wohl das Gescheiteste. Warum quäle ich mich so? Einfach hinlegen und fertig. Aber ich bin ja erst aufgestanden. Ich kann doch nicht wieder ins Bett. Dann drehe ich mit Bestimmtheit durch. Und das Problem mit dem Anziehen ist auch nicht gelöst. Nichts ist gelöst. Ich stehe jetzt hier so lange, bis ich mich entschieden habe. Vielleicht kann ich mich irgendwann doch noch entscheiden. Und dann fing es wieder mit der Hose an. Das konnte eine halbe, manchmal eine ganze Stunde dauern und die Verzweiflungsspirale drehte sich beinahe bis zum Wahnsinn. Ich weiß nicht und werde nie erfahren, wie sich diese Blockade jemals löste. Es muss wohl irgendein Kulminationspunkt der Verzweiflung gegeben haben, der mich schließlich nach einer Hose und einem Hemd greifen ließ. Das ging so jeden Morgen ohne Ausnahme. Es war, als ob sich die Gedanken, die sich in meinem Hirn völlig willkürlich formierten, verselbstständigt hätten. Es war nicht mehr mein Denken, das so wie ich es, seit ich denken konnte, praktiziert hatte. Es war ein von meinem Ich völlig losgelöstes Denken, welches mein Hirn, sobald ich erwachte, sozusagen in Eigenregie in Gang setzte.
Vielen Dank, Professor. Also man merkte, was da stattfindet. Ja, bitte.
Darf ich bitte was fragen? So wie Sie in einem Moment in den Abgrund gestürzt sind, wissen Sie dann einen Augenblick, wo Sie sich gedacht haben, ich glaube, jetzt geht es wieder besser? Und falls das so war, haben Sie dann irgendwie selber da, wo Sie gesagt haben, es war alles gegen sich gerichtet, sich wieder da helfen können, herauszukommen?
Ja,
oder
war es
nur Medikamente?
Ja, Sie sprechen eine Frage an, die eigentlich immer gestellt wird, wie sind Sie wieder gesund geworden? Ich würde sagen, es waren auch die Medikamente, aber ich habe 6 Monate Medikamente genommen. Mit Medikamenten meine ich Psychopharmaka. Ich muss sagen, die haben nicht geholfen. Aber 3 Wochen, ja, ein bisschen mehr als 3 Wochen, bevor ich dann eigentlich wieder aus der Klinik selber fühlte, ich schaff's jetzt wieder allein. Das war ein Gefühl. Ich will wieder nach Hause. Ich konnte ja nach Hause, das hatte ich mir ausbedungen. Ich durfte nach Hause tagsüber, ich musste aber abends in der Klinik sein. Aber das hat mir nicht geholfen. Ich bin zu Hause genauso da gesessen, habe Löcher in die Luft gestarrt wie in der Klinik. Also je länger ich in der Klinik war, je länger bin ich eigentlich in der Klinik auch geblieben. Aber dann hat mir dann der Arzt empfohlen, jetzt machen wir einen neuen Versuch mit Lithium, oder? Und dann habe ich hatte mich schon wochenlang gegen dieses Lithium gewehrt, weil man musste Blut abzapfen, das wollte ich nicht, damit man das Medikament richtig einstellen kann. Und Lithium ist ein Langzeitmittel, also Menschen, die an einer bipolaren Störung leiden, denen kann Lithium helfen. Das müssen sie dann aber einfach immer nehmen. Das ist dann der Ausgleich. Und mit diesem Lithium, plötzlich habe ich gemerkt, irgendwas passiert da. Und dann hatte ich wieder mal, plötzlich merkte ich, jetzt kann ich mich ein bisschen vor was entscheiden. Ich konnte mich ja, das ist ja nur das Beispiel, dass ich nicht mehr in der Lage war, mich für irgendetwas zu entscheiden. Wenn ich in einem Café saß und mit meinem Freund und da wusste ich nicht, was bestellen. Und das war dann so wieder mit den Hosen und den Hemden. Und so langsam begann damit, dass ich mal zu Hause eine Nacht, eine Woche später 2 Nächte
also
zu Hause.
Also phasenweise, wenn
ja, das kam ganz langsam und dann zu Hause, wusste nicht mehr, wie man eine Salatsoße macht. Also plötzlich merkte ich wieder, es kommt zurück in der Bäckerei. Da stand ich nicht eine Stunde rum und wusste nicht, was ich will, sondern ich kam rein und das will ich. Und da so mehr, und das war der Grund, warum ich dann sagte, jetzt will ich nach Hause, jetzt habe ich es überstanden. Und ich hatte es tatsächlich überstanden. Aber ich sage jeweils, vielleicht war es einfach die Zeit. Und vielleicht hat jeder seine eigene Depression, die so und so lang geht.
Zeit ist das Stichwort, wir müssen aufhören leider, wir können noch lange diskutieren, du bleibst noch ein bisschen hier, Bücher signieren. Ganz am Schluss möchte ich noch erwähnen, es gibt morgen noch das Gespräch mit Rolf Listes, Benny Herrmann und Peter K. Wehrli. Und als Ausblick ins Kino kommt sein nächster großer Kinofilm, Die letzte Pointe, eine Komödie über das Selbstbestimmen des Sterbens, so kann man das so sagen.
Und Demenz.
Und
die
Demenz.
Angst vor
und
Demenz.
Und es ist eine Komödie.
Ja, man kann nicht
mit guten
Gewissen
sagen. Und herzlichen Dank, Rolf Listes, für das offene Gespräch.
Danke.